Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. In der vergangenen Woche kam die Ankündigung per Twitter, heute Nachmittag dann das offizielle dazugehörige Dekret. US-Präsident Donald Trump erkennt Israels Souveränität über die Golanhöhen auch formell an. Schon vor dieser Ankündigung war allerdings klar, in Nahost folgen die Ereignisse heute wieder der Logik der Gewalt oder richtiger der Unlogik der Gewalt. Gleich unser erstes Thema. Das britische Unterhaus sucht nach einem Ausweg aus dem Brexit-Dilemma. Gerade läuft wieder eine Reihe von wichtigen Abstimmungen. Vielleicht die Weichenstellung hin zu einem Parlament, das formuliert, was es mehrheitlich will und nicht, was es mehrheitlich nicht will. Dazu mehr in etwa einer halben Stunde. Und die schwarz-rote Koalition diskutiert über eine Impfpflicht, weil der Kampf gegen Masern stockt. Unser Schwerpunktthema heute Abend gleich auch im Interview mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. In knapp 2 Wochen sind in Israel Parlamentswahlen geplant. Mitten in den Wahlkampf fällt jetzt ein gefährlicher neuer Ausbruch der Gewalt. Eine Rakete aus Gaza fliegt am Morgen ungewöhnlich weit, trifft nordöstlich von Tel Aviv auf. Und am Nachmittag antwortet Premier Netanyahu, gerade zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington, so:
Ich habe eine einfache Botschaft für unsere Feinde. Wir werden tun, was immer wir tun müssen, um unser Volk und unseren Staat zu verteidigen.
Ungefähr zur gleichen Zeit erreichen uns Meldungen über Angriffe des israelischen Militärs auf Ziele im Gazastreifen und am Abend über weiteren Beschuss aus Gaza auf Israel. Benjamin Hammer in Tel Aviv, Frage an unseren Korrespondenten, wie war da jetzt die Entwicklung in den letzten Stunden?
Ja, ganz klar eine Eskalation. Einmal wieder, wir haben viel Gewalt gesehen auf beiden Seiten in den letzten Stunden. Sie haben es angesprochen, am Morgen diese Rakete aus dem Gazastreifen mit einer hohen Reichweite. Und sie hat eben ein Haus nördlich von Tel Aviv weitgehend zerstört. 7 Israelis verletzt, nur verletzt, weil sie sich noch in Sicherheit bringen konnten in einen Schutzraum. Dann die Reaktion der Israelis, viele Luftangriffe auf Stellungen und Gebäude der Hamas im Gazastreifen, darunter auch das Büro des Anführers der Hamas, des politischen Führers Ismail Haniyeh. Ja, und dann Dutzende Raketen militanter Palästinenser in Richtung Israel. Die öffentlichen Schutzräume, die sind in weiten Teilen des Landes geöffnet. Auch in Tel Aviv hat der Bürgermeister angeordnet, dass die öffentlichen Schutzräume aufgemacht werden mussten. Es kam dann so vor 2 Stunden eine Nachricht der Hamas, es gebe eine Waffenruhe. Da gab es große Hoffnungen auf allen Seiten. Eine Waffenruhe, die vermittelt worden sein soll von Ägypten. Das haben wir schon häufiger gesehen in den letzten Monaten. Aber diese Waffenruhe, die hielt nicht. Die hält nicht. Wir bekommen weiterhin Meldungen von Angriffen auf beiden Seiten. Wir müssen also die Nacht erstmal abwarten.
Für wie gefährlich halten Sie diese neuerliche Gewalt? Welche Eskalationsgefahr sehen Sie?
Das ist eine gefährliche Situation, denn wir standen hier in den letzten Monaten schon mehrfach vor einem Krieg, vor einem neuen Krieg zwischen Israel und der Hamas. Dann betonen immer wieder alle Seiten, wir haben kein Interesse an einem Krieg, aber die Lage kann eben schnell eskalieren. Das hat die Vergangenheit gezeigt und die Akteure stehen unter Druck. Sie haben das angesprochen, wir befinden uns im Wahlkampf in Israel und die Kritiker von Benjamin Netanyahu, die werfen ihm jetzt schon vor, er reagiere zu schwach. Auf der anderen Seite Proteste gegen die Hamas im Gazastreifen von der eigenen Bevölkerung. Das ist etwas Neues in dem Ausmaß. Auch da steht die Hamas unter Druck. Und viel wird jetzt davon abhängen, ob heute Nacht Angriffe der Hamas auf die Region Tel Aviv erfolgen. Das ist für die Israelis so etwas wie eine rote Linie. Aktuell ist es ruhig. Wenn Angriffe auf Tel Aviv folgen, dann könnte die Lage weiter eskalieren.
Und jetzt treffen die Meldungen heute zusammen mit der Nachricht aus Washington, dass US-Präsident Donald Trump seine Ankündigung aus der vergangenen Woche jetzt tatsächlich offiziell gemacht hat. Er hat die von Israel annektierten Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannt. Um die hatten sich Syrien und Israel vorher ja jahrzehntelang gestritten. Wird das Benjamin Netanyahu jetzt im Wahlkampf helfen?
Also er hofft zumindest darauf und das war natürlich so orchestriert. Netanyahu im Weißen Haus an der Seite von Donald Trump. Das sollten die Fernsehbilder sein, die den heutigen Tag aus Sicht von Netanyahu dominieren sollten. Er präsentiert sich immer wieder als Mann mit den guten Kontakten zu den starken Männern auf der Welt, zu Trump, zu Putin. So sieht er das. Und diese Golan-Entscheidung von Trump, die kommt prinzipiell bei fast allen Israelis erstmal gut an, denn die sehen das so, die Golanhöhen sind ohne jeden Zweifel israelisches Territorium. Aber jetzt ist diese Unterzeichnung, jetzt sind diese Bilder aus dem Weißen Haus überschattet worden und Gaza kann zum Problem werden für Netanyahu, weil er muss sich jetzt entscheiden zwischen für ihn zwei möglichen schlechten Entscheidungen. Wenn er nicht genug gegen die Hamas unternimmt, aus Sicht von den Kritikern, wird ihm das als Schwäche ausgelegt. Auf der anderen Seite will er wohl auf jeden Fall einen Krieg verhindern im Wahlkampf und vor den Wahlen, denn beispielsweise ein Bodenkrieg mit israelischen Truppen im Gazastreifen, das würde auch zu Todesopfern auf israelischer Seite führen und das könnte, das ist wahrscheinlich auch das Kalkül von Netanyahu, für ihn politisch dann auch sehr gefährlich werden.
Live aus Tel Aviv, Benjamin Hammer, Einschätzungen unseres Korrespondenten. Vielen Dank dafür. Über Monate hat FBI-Sonderermittler Mueller für spürbare Nervosität bei US-Präsident Donald Trump gesorgt. Seine Ermittlungen über einen möglichen russischen Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016, über angebliche Absprachen von Trumps Wahlkampfteam mit Russland. Jetzt hat Mueller seine Untersuchung beendet. Weil sein Bericht aber vertraulich ist, wird über seine Schlussfolgerungen jetzt in Washington gestritten. Martina Butler fasst zusammen.
Donald Trump freut sich über den Abschlussbericht des Sonderermittlers Robert Mueller.
So it's complete exoneration, no collusion, no obstruction. This was an illegal takedown that failed.
Er sei komplett entlastet. Es habe keine geheime Zusammenarbeit seines Wahlkampfteams mit den Russen gegeben und er habe die Justiz nicht behindert. So fasst Trump die Erkenntnisse des Mueller-Berichts zusammen. Das ist nicht ganz so, protestieren seine politischen Gegner. Die Demokraten sagen, die Sache mit der Justizbehinderung stehe immer noch im Raum, da habe der Sonderermittler Trump nicht entlastet. Der Kampf um die Deutungshoheit des Mueller-Berichts läuft in den USA auf Hochtouren. Jerry Nadler, der Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, bringt die Forderungen der Demokraten auf den Punkt.
Es sollten so viele Informationen wie möglich, so bald wie möglich öffentlich gemacht werden. Und wir werden den Justizminister vorladen, um auszusagen.
Bisher hat der Kongress nur eine vierseitige Zusammenfassung des Berichts bekommen. Justizminister Barr hat Transparenz im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten versprochen. Deshalb brütet er jetzt darüber, was er veröffentlichen kann und was nicht. Trumps Sprecherin Sarah Sanders attackiert unterdessen die Demokraten, weil sie jetzt nicht einfach Ruhe geben. Nach zwei Jahren, nach 2800 Vorladungen, 500 Zeugen, Millionen Seiten und Dokumenten und 25 Millionen Dollar an Steuergeldern, die verschwendet wurden, ist es immer noch nicht genug für die Demokraten. Das ist unglaublich. Viele Politiker der Demokraten sehen allerdings noch zahlreiche offene Fragen und wollen nicht auf die Worte von William Barr vertrauen. Schließlich hatte der sich durchaus kritisch über die Mueller-Ermittlungen geäußert, bevor er Justizminister geworden ist. Katie Hill, Abgeordnete der Demokraten, sagt auf CNN, wir haben eine vierseitige Zusammenfassung, die von einem Mann geschrieben wurde, der von Trump handverlesen wurde, damit er das alles so positiv wie möglich aussehen lässt. Bevor wir also nicht den ganzen Bericht haben, sollten wir nicht irgendwelche Schlüsse ziehen. John Kasich, Trump-Kritiker aus den republikanischen Reihen, warnt die Demokraten, sich in etwas zu verrennen.
Sie hatten bei den Kongresswahlen so viel Erfolg nicht wegen der Trump-Ermittlungen, sondern weil sie Positionen zur Gesundheitsreform formuliert haben und weil sie sich gegen eine Rhetorik gestellt haben, die die Menschen nicht mehr wollen.
Move on. Man solle die Mueller-Ermittlungen endlich zu den Akten legen und sich anderen Themen widmen. Das ist der Appell vieler Republikaner. Dabei wird womöglich der US-Präsident selbst das Thema nicht loslassen. Denn Mullers Schluss, dass es keine geheimen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampflager und Russen gegeben hat, ist für ihn ein deutlicher Sieg. Und das wird er womöglich versuchen, politisch für sich im Wahlkampf für seine Wiederwahl im kommenden Jahr zu nutzen. Erste Chance dafür am kommenden Donnerstag bei einem Auftritt in Michigan.
Aus Washington war das Martina Butler. Die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die werden jetzt wieder viel zitiert. Nach jahrelang rückläufigem Trend nehmen die Fälle von Masern jetzt weltweit wieder zu. Von knapp 230.000 Fällen in 2018 geht die WHO aus. Eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr und das, obwohl seit Jahrzehnten ein Impfstoff verfügbar ist. Auch in Deutschland sind Gesundheitspolitiker über größere Masernausbrüche besorgt und darum führt die schwarz-rote Koalition jetzt eine neue Diskussion über eine Impfpflicht. Matthias von Lieben aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
Wir müssen Masern ernster nehmen. Mit dieser Warnung klinkte sich heute Gesundheitsminister Jens Spahn in die mal wieder aufkeimende Debatte um eine mögliche Impfpflicht ein.
Ich halte es grundsätzlich für einen Skandal, dass immer mehr Kinder in Deutschland an Masern erkranken. Zu viele Eltern und leider auch manche Ärzte nehmen diese Infektion zu sehr auf die leichte Schulter.
Dass die Ausrottung dieser Infektionskrankheit derzeit vor allem an Europa scheitere, sei für ihn nur schwer erträglich.
Deswegen begrüße ich ausdrücklich die Debatte um eine Impfpflicht.
Die Debatte angestoßen hatte am Wochenende SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hatte er gesagt, dass er mit Spahn über eine Impfpflicht im Gespräch sei und es schon bald einen entsprechenden Vorschlag geben könne. Anlass für die Gespräche dürfte auch die Häufung von Masernfällen unter anderem im niedersächsischen Hildesheim gewesen sein, in deren Zuge sich auch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, DKGJ, erneut für eine Impfpflicht gegen Masern ausgesprochen hatte. Und in der Tat, wir prüfen derzeit gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen eine Impfpflicht, bestätigte heute der Gesundheitsminister. Für Spahn sei nun entscheidend, ein System zu entwickeln,
das eine hohe Akzeptanz hat, das umsetzbar ist, das funktioniert. Es geht sicherlich nicht darum, alle Bundesbürger zu verpflichten, sich impfen zu lassen. Aber wenn es um Gemeinschaftseinrichtungen geht, etwa um Kindertagesstätten, um Schulen, auch um öffentliche Gesundheitsversorgung, kann man sicherlich darüber reden, inwieweit wir zu einer Durchsetzung eines bestimmten Impfstatuses und damit zum Schutz für die anderen in der Gemeinschaftseinrichtung kommen.
Sein Ziel? Die Impfquote in diesen Einrichtungen auf weit über 90% bzw. 95% zu bringen. Ab diesem Wert sprechen Experten vom sogenannten Herdenschutz, der die Ansteckungsgefahr deutlich senken würde. Doch in der Union ist eine Impfpflicht umstritten. Überzeugung ist besser als Zwang, findet zum Beispiel die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Ein klares Bekenntnis zur Impfpflicht, das gab es von Jens Spahn daher heute nicht, obwohl er diese noch im März 2015 vehement eingefordert hatte. Die Zeit für eine gesetzliche Impfpflicht gekommen, sieht auch Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag. Wer öffentliche Einrichtungen besucht oder dort arbeitet, muss geimpft sein, so Korte heute auf Twitter. Druck in diese Richtung kommt auch von der FDP. Die Freien Demokraten sprechen sich für eine gesetzliche Impfpflicht für Kinder bis 14 Jahre aus, sagte bereits gestern der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nur als Ultima Ratio sei eine Impfpflicht nötig, ruderte heute allerdings die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, etwas zurück. Skepsis auch bei den Grünen. Aktionismus pur betreibe die Große Koalition mit der Debatte, sagt Meta Jansen-Kutsch, gesundheitspolitische Sprecherin der niedersächsischen Grünen, heute im Deutschlandfunk.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Impfpflicht einen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit darstellt. Und wir haben eine derzeitige Impfquote, die nur knapp unter dem angestrebten und damit effektiven Schutz der Bevölkerung liegt. Und daher ist diese Forderung zurzeit absolut unverhältnismäßig.
Die Gesundheitsämter vor Ort müssten vielmehr gestärkt werden, um stärker präventiv zu arbeiten und um besser informieren zu können. Mit Zwang würde man Impfgegner jedenfalls nicht überzeugen.
Aus Berlin berichtete Matthias von Lieben und darüber konnte ich vorhin mit Karl Lauterbach sprechen. Als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion ist er zuständig für Gesundheitspolitik. Wir haben es gerade gehört, am Wochenende hat er sich eben mit dieser Ankündigung gemeldet, wonach er mit Gesundheitsminister Spahn im Gespräch sei über eine Impfpflicht. Ich habe ihn vorhin gefragt, mit welchem Ergebnis dieser Gespräche er denn rechnet.
Ich rechne damit, dass wir einen Vorschlag hinbekommen werden, der wird dann debattiert werden, aber bisher bin ich zuversichtlich, dass wir da auf einem Weg sind, wo zum Schluss ein Vorschlag zur Umsetzung der Impfpflicht bei Masern stehen könnte. Wie der dann in der Debatte also läuft, da wird es ja dann auch eine entsprechende Anhörung geben und also Diskussionen mit Experten werden wir sehen. aber dass wir einen Vorschlag hinbekommen, da bin ich sehr zuversichtlich.
Wir haben da heute aber einen sehr zurückhaltenden Gesundheitsminister Spahn gehört, der sagt, ja, ich begrüße die Debatte, aber ein klares Bekenntnis zur Impfpflicht, das gab es heute nicht. Was macht Sie da so zuversichtlich, dass es da Bewegung geben wird?
Zunächst, er hat sich in der Vergangenheit klar für eine Impfpflicht auch ausgesprochen, auch also immer in bilateralen Gesprächen. Und ohne dass ich jetzt aus den also vertraulichen Gesprächen, die also sozusagen im Binnenverhältnis geführt werde, berichten möchte, also glaube ich eben, dass wir etwas hinbekommen. Man wird es sehen, das ist nicht leicht, das ist gar keine Frage, weil es ja verfassungsrechtlich keine unbedenkliche Maßnahme ist, ja das letzte Mittel, das man also nutzen kann und soll. Das muss sehr gut begründet sein und zum Zweiten auch sehr begrenzt dann also wirken. Hier auf die Masern begrenzt. Also daher ist es nicht sicher, dass wir es schaffen, aber ich glaube schon.
Und warum wollen Sie zu diesem letzten Mittel greifen?
Also wir haben mittlerweile in fast 100 Ländern weltweit wieder eine Zunahme der Masern. Also die Impfquoten steigen nicht mehr. Wir haben also zunehmend nicht also Impfmüdigkeit zu beklagen, sondern tatsächlich Impfgegnerschaft. Das hat sehr stark zugenommen in den letzten Jahren. Das hängt damit zusammen, dass sich also im Netz, also im Internet, falsche Informationen sehr viel schneller verbreitet als richtige Informationen. Und da hat es richtige Kampagnen gegen das Impfen gegeben. Die fallen auf fruchtbaren Boden bei manchen Eltern. Daher also hat sich da eine Impfgegnerschaft aufgebaut, die also nicht so leicht mehr zu erreichen ist. Und wir haben alles andere schon ausgeschöpft. Wir haben also zum Beispiel eine Beratungspflicht eingeführt. Aber es ist nicht zu schaffen. Das Ziel der Ausrottung der Masern, dieses wichtige Ziel, rückt in weite Ferne, wenn wir jetzt nicht handeln und die Impflücken zu groß werden.
Und der Widerstand gegen die Impfung, den Sie gerade schildern, diesen wachsenden Widerstand, den wird man mit Zwang brechen können?
Naja, ich glaube schon, dass es gute Gründe braucht, also sich so einer Pflicht zu widersetzen. Wenn man darüber die Debatte öffentlich auch führt, dann also wird man sehen, tatsächlich ist es eine sehr sichere Impfung. Und Masern sind sehr gefährlich. Das ist also im Einzelfall für das Kind ein tödlicher Verlauf, der zu erwarten ist, oder lebenslange Behinderung. Und man muss auch vom Ende her denken. Es ist ja so, dass hier Eltern nicht nur ihre eigenen Kinder gefährden, sondern auch die Kinder anderer Eltern, die noch zu jung sind, zum Beispiel, um geimpft werden zu können. Somit also ist das eine ganz besondere Situation. Also es ist kein Problem, wenn Erwachsene für sich selbst Entscheidungen treffen, die gesundheitlich ihnen nicht immer den größten Nutzen bringen.
Aber Herr Lauterbach,
wenn ich auch für Kinder entscheide, ist das etwas
anderes. Geben Sie mir die Chance zur Zwischenfrage. Wir haben so eine Impfpflicht jetzt schon in Italien und Frankreich, aber sehen auch, dass dort mehr Masernfälle aufgetreten sind im vergangenen Jahr als in Deutschland. Wie passt das zusammen?
Naja, in diesen Ländern ist die Impfpflicht aus meiner Sicht noch eine Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern. Wir sehen Länder, wo es keine Impfpflicht gibt und wo wir die ähnlichen Phänomene haben. Wir haben das weltweit. Somit sage ich auch nicht, dass die Impfpflicht das Problem von alleine löst, sondern wir müssen zusätzlich auch noch aufklären. Wir müssen zusätzlich auch noch sozusagen dafür werben. Aber wenn die Impfpflicht eingeführt wird in einem Land wie Deutschland, dann begreifen die meisten Menschen anlässlich auch der Einführung, wie wichtig die Impfung ist. Und da gehe ich sehr fest davon aus, dass wir in Deutschland die Lücken schließen werden. Das kommt auch sehr darauf an, wie man es einführt. Man darf das nicht mit der Brechstange tun, sondern muss es sehr gut begründen und nachvollziehbar begründen. Das schulden wir auch, sowohl den Eltern wie auch der Bevölkerung im Allgemeinen.
Aber die Einführung einer Pflicht, ist das nicht per se eine Brechstange?
Nein, also nur dort, wo es also nicht begründbar ist. Ganz klar, es gibt auch übrigens bei einer Impfpflicht gibt es Ausnahmen, die medizinisch zum Beispiel bedingt sein können. Das ist also somit nicht ausnahmslos, sondern es gibt tatsächlich auch Fälle, wo eine Impfung zu dem Zeitpunkt sich nicht ergibt oder nicht durchgeführt werden kann, also medizinisch begründete Ausnahmen. Aber wenn Sie das Problem sich vor Augen führen, sagen wir, es würde so weiterlaufen wie jetzt, wir würden sozusagen das Thema Masern nicht in den Griff bekommen. Also die Zahl der Impflücken würde weiter steigen. Und wir hätten in Zukunft dann große Impflücken. Dann wird es immer schwerer, diese Lücke zu schließen. Wir waren knapp davor, die Masern auszurotten. Wir hatten da schon Ziele. Daher also sind tatsächlich diese Diskussionen jetzt um die Impfgegnerschaft, die sind von größter Bedeutung. Denn wenn das um sich greift, gefährden wir mit ideologischen Argumenten oder auch mit Fehlinformationen gefährden wir die Kinder.
Jetzt wissen wir, Sie haben es auch gerade gesagt, so eine Impfpflicht ist ein höchst sensibles Thema, weil eben eine Impfung ja auch ein körperlicher Eingriff ist. Die Gegner pochen auf das Selbstbestimmungsrecht der Eltern. Wenn man das jetzt beiseite schiebt, birgt das nicht die Gefahr einer noch größeren Polarisierung? Birgt das nicht die Gefahr, die Leute dann noch weniger zu erreichen?
Zunächst einmal, das darf man auf keinen Fall machen. Man darf das nicht zur Seite schieben. Das tun wir auf keinen Fall, sondern eine Impfpflicht wird ja nur kommen, wenn wir einen brauchbaren Vorschlag machen, der Augenmaß hat, der durchdacht ist und für den wir entsprechend im Parlament und auch in der Bevölkerung werben. Das ist ja die Voraussetzung. Von daher von beiseite schieben, also spricht niemand. Und in der Tat muss man die Argumente der Impfgegner auch wahrnehmen. Und tatsächlich ist dies ein Eingriff, aber der Eingriff steht in keinem Verhältnis also zu den Gefahren, die davon ausgehen, wenn ich nicht geimpft bin und bekomme eine schwere Komplikation oder ich erkranke, bekomme keine Komplikation, aber durch die Erkrankung stecke ich ein anderes Kind an, was dann beispielsweise eine behindernde Komplikation entwickelt. Das sind aus meiner Sicht hier Situationen, wo man diesen Ausnahmeeingriff in die Freiheitsrechte wagen kann. Das muss natürlich so begründet sein, dass das Verfassungsgericht dem auch zustimmt. So etwas wird sicherlich in der Regel, ist es ja auch so zu beobachten, wird überprüft werden, aber das muss wasserdicht begründet sein. Und wir sind an dem Punkt, dass für Masern aus meiner Sicht das der sinnvolle Weg ist. Das sehen ja auch die Berufsverbände der Kinderärzte so.
Und geht es um eine allgemeine Impfpflicht oder geht es um eine Impfpflicht für Kinder, die in städtischen Kindergärten, in städtischen Kindertageseinrichtungen betreut werden sollen?
Also das ist genau, was wir derzeit im Detail des Antrags bereden, was sozusagen die Ausdehnung der Impfpflicht ist und auch die Kontrolle und also welche Sanktionsmaßnahmen es gibt. Da bitte ich aber einfach um Verständnis, dass ich da den Verhandlungen, die derzeit geführt werden und auch den Gesprächen und den Gesprächen auch mit Sachverständigen nicht vorgreifen möchte, sodass ich da nicht spekulieren möchte über das, was wir später vorlegen.
Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach heute Abend im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen.
23.31 Uhr jetzt. Wir schauen auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Der Zoll hat 2018 deutlich mehr Verstöße gegen das Mindestlohngesetz sowie mehr Fälle von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung aufgedeckt. Thorsten Huhn.
Weil illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Sozialleistungsbetrug zunehmen und die Gemeinschaft schädigen, will Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, die zuständige Sondereinheit beim Zoll massiv stärken. Bei der Vorlage der Zolljahresbilanz kündigte Scholz an, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 4.000 weitere Stellen bekommen werde. Neben mehr Personal erhalte die Einheit auch zusätzliche Befugnisse. Damit werde der Zoll in die Lage versetzt, noch besser für Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen, sagte der Bundesfinanzminister. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüfte im vergangenen Jahr mehr als 53.000 Arbeitgeber. Es wurden Schäden in Höhe von 1,8 Milliarden Euro festgestellt. Der Zoll leitete über 110.000 Strafverfahren ein. In vielen Fällen wurden längere Freiheitsstrafen verhängt. Die Verstöße gegen das Mindestlohngesetz stiegen um rund 10% auf 2.740 Fälle. Auch in der Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie war der Zoll aktiv. Die Zahl der Beschlagnahmen an den Grenzen stieg von fast 22.000 deutlich auf rund 38.000 an.
10 Tage nach dem Wirbelsturm Idai befürchten Rettungsorganisationen den Ausbruch lebensbedrohlicher Krankheiten in den betroffenen Ländern Mosambik, Simbabwe und Malawi. Es gibt aber auch positive Meldungen. Jana Gent.
Teilweise klingen sie schon gut, die Nachrichten aus Beira. Die Wege trocknen langsam, das Internet geht zeitweise wieder und auch Telefone funktionieren prinzipiell besser. An Strom mangelt es aber nach wie vor. Die Situation, sagen deshalb auch die Menschen, habe sich ein klein wenig gebessert. Aber sauberes Wasser ist jetzt laut Hilfsorganisationen das Hauptproblem, weil sie Cholera, Malaria und Typhus befürchten. Die ersten Fälle wurden schon gemeldet. Viele Menschen kampieren gerade in Schulen oder Kirchen, also nah beieinander. Unter solchen Umständen breiten sich auch Krankheiten schnell aus. Das Technische Hilfswerk will ab morgen Trinkwasser in Beira aufbereiten. Die Küstenstadt ist zwar auf einer Zufahrtsstraße wieder erreichbar, viele andere Orte aber nach wie vor nicht. Weite Teile der Provinz Sofala stehen weiterhin unter Wasser. Noch immer laufen Rettungsaktionen und die Versorgung läuft dort aus der Luft. Nach wie vor suchen Menschen ihre Familienangehörigen. Ich habe Angst, soziale Netzwerke zu öffnen, wenn meine Familie dabei ist. Das schreibt ein junger Mann aus Beira auf Twitter. Er fürchte schlechte Nachrichten. Klar ist, Nahrungsmittelhilfen werden noch lange gebraucht werden, denn auf den Feldern der Bauern steht das Wasser. Selbst wenn es abläuft, werden nur noch verfaulte Stängel dort stehen. An Ernte kann in diesem Jahr niemand mehr denken. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt, denn wenn es wieder regnet, dann drohen Stauseen zu bersten.
Neuseeland will den Anschlag auf 2 Moscheen mit 50 Todesopfern von einer eigens eingerichteten Kommission untersuchen lassen. Lena Bodewein.
Es ist nicht irgendeine Untersuchungskommission, die sich mit dem Massaker von Christchurch beschäftigen wird, sondern eine sogenannte königliche. Eine königliche Kommission ist den Belangen von größter öffentlicher Wichtigkeit vorbehalten. Und das ist ganz klar das, was in diesem Fall angebracht ist. So Premierministerin Jacinda Ardern heute. Bereits am vergangenen Montag war eine Kommission mit der Aufklärung des Blutbads beauftragt worden. Jetzt wurden Umfang und Dringlichkeit nochmal erhöht. Vertreter von Polizei, Geheimdiensten und Einwanderungsbehörden sollen zusammenarbeiten. Denn nicht nur trauerten die Neuseeländer und Muslime aus aller Welt um die Opfer, so Ardern, sondern sie fragen auch völlig berechtigt, wieso ein Terrorangriff hier geschehen konnte. Es geht um den Zugang zu halbautomatischen Waffen, um die Rolle der sozialen Medien und um den Fokus der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Jeder Stein werde bei diesen Ermittlungen gewendet, so Ardern. Es gehe auch darum zu überprüfen, ob dieser Terrorangriff hätte verhindert werden können.
In Paris hat heute zum ersten Mal die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung getagt. Barbara Kostolnik.
Die Versammlung hat zur Aufgabe, darüber zu wachen, dass die Inhalte des Aachener Vertrags, wie etwa eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit oder ein Bürgerfonds, von ihren Regierungen umgesetzt werden. Am Morgen hatte sich die Versammlung konstituiert. Je 50 deutsche und 50 französische Abgeordnete saßen zusammen. Ein historisches Ereignis. Bundestagspräsident Schäuble und sein französischer Kollege Ferrand betonten beide, dass die Versammlung eine gegenseitige Bereicherung darstellt. In den Parlamenten schlage das Herz der deutsch-französischen Freundschaft. Das Mini-Parlament hat keine gesetzgebende Funktion. Es soll beraten, Impulse und Denkanstöße geben. An Kritiker und Skeptiker gerichtet, sagte Wolfgang Schäuble, die Versammlung werde die Souveränität der beiden Staaten weder beeinträchtigen noch abschaffen. Der deutsche Europaminister Michael Roth, den die Abgeordneten am Nachmittag befragten, gab der Versammlung mit auf den Weg, selbstbewusst zu sein und eine aktive Rolle in der deutsch-französischen Zusammenarbeit zu spielen. Die Abgeordneten werden sich mindestens 2-mal pro Jahr zu gemeinsamen Sitzungen treffen. Die nächste soll im Herbst in Berlin stattfinden.
Und wir kommen zur Börse. Der DAX verzeichnete heute leichte Verluste. Jan Plate aus Frankfurt am Main fasst zusammen.
Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat sich wegen möglicher Gesundheitsschäden durch den Blutgerinnungshemmer Xarelto mit Klägern auf einen Vergleich geeinigt. Dadurch sind praktisch nahezu alle der rund 25.000 anhängigen Klagen vom Tisch. Das hat heute dem Kurs der Bayer-Aktie allerdings nicht geholfen. Anleger schauen weiter vielmehr darauf, dass Bayer in der vergangenen Woche in einem Prozess rund um die Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup eine weitere Schlappe erlitten hat. Auch wenn der Bayer-Chef erst am Wochenende in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung den Monsanto-Kauf erneut als gute Idee bezeichnet hat, bleiben Experten skeptisch. Und Anleger sind vorsichtig. Heute haben Bayer-Aktien fast 3% verloren. Seit der jüngsten Hiobsbotschaft in der Vorwoche sind sie damit um gut 17% eingebrochen. Auch der deutsche Aktienindex DAX konnte seine Talfahrt nicht stoppen. Trotz eines überraschend etwas besseren deutschen IFO-Geschäftsklimaindexes bleiben bei Investoren Konjunktursorgen. Der DAX hat 0,25% eingebüßt auf 11.347 Punkte. Am Abend wurde noch bekannt, dass der europäische Flugzeugbauer Airbus am Rande eines Staatsbesuches von Chinas Staatschef in Paris einen Großauftrag für 290 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320 einheimsen konnte.
Aus Frankfurt am Main Jan Plate. Und einen Anstieg gab es an der New Yorker Wall Street. Der Dow Jones schloss im leichten Plus bei 25.517 Punkten. Jetzt machen wir weiter mit unserer täglichen Dosis der gefühlt unendlichen Brexit-Geschichte. In der vergangenen Woche hatten sich die britische Premierministerin Theresa May und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs ja ein bisschen Zeit gekauft, um nicht Ende dieser Woche in einen No-Deal-Brexit zu laufen. Heute Abend nun der nächste Abstimmungsmarathon im britischen Unterhaus. Gerade laufen die Eilmeldungen hier bei uns über die Bildschirme. Friedbert Meurer in London. Welche Weichen haben die Parlamentarier da gerade gestellt?
Es hat in den letzten Minuten zwei Abstimmungen gegeben. Die letzte ist gerade zugunsten der Regierung ganz knapp abgelehnt worden. Mit 311 zu 314 Stimmen kam Theresa May, ich sag mal so, mit einem blauen Auge nochmal davon. Dieser Antrag sah vor, dass die Regierung bis zum 5. April eine Abstimmung im Unterhaus ansetzen muss über die Alternative No Deal, wir gehen ohne Vertrag aus der EU heraus, oder aber die Regierungschefin wird verpflichtet, eine lange Verschiebung bis mindestens Ende des Jahres des Brexits zu veranlassen. Das ist abgeschmettert worden. Nicht abgeschmettert worden ist ein anderer Antrag, nämlich der, dass ab sofort das Parlament, jetzt das Unterhaus, die Kontrolle des Verfahrens übernimmt. Und das wurde mit einer deutlicheren Mehrheit beschlossen, als man das kurz vorher noch angenommen hatte.
The eyes to the right, 329. The nose to the left, 302.
329 zu 302, großer Jubel im Unterhaus. Die Daily Mail hat online gefunkt, das ist eine historische Nacht. Ein bisschen schwierig zu verstehen für uns, die wir gewohnt sind, dass der Bundestag seine Abläufe selber bestimmt. Das ist hier im Unterhaus etwas anders. Und das Unterhaus zwingt jetzt die Premierministerin am Mittwoch, übermorgen, Abstimmungen anzusetzen über ein zweites Referendum, über die Frage, ob Großbritannien nicht doch in der Zollunion bleiben soll, über die Frage, ob man vielleicht das Norwegen-Modell wählen will. Also am Mittwoch könnte es spannend werden.
Also werden die Parlamentarier anfangen, jetzt das zu formulieren, was sie wollen?
So ist es. Gerade letzte Woche hatte ja die Premierministerin Theresa May eine Rede an die Nation gehalten, spät abends in der Downing Street, und hatte dem Parlament vorgeworfen, ihr sagt immer nur nein, ihr sagt mir nicht, was ihr wollt. So, das wird das Parlament jetzt am Mittwoch tun. Was immer es dann beschließt, wiegt jetzt sehr schwer und muss von der Premierministerin berücksichtigt werden. Sie hat schon gesagt, dass sie nicht unbedingt das alles umsetzen will. Wir haben hier, und das ist wahrscheinlich das Historische, dann einen Verfassungskonflikt, dass das Parlament das eine will und die Premierministerin das andere.
Was will das Parlament denn?
Das Parlament will einen Soft-Brexit. Die Stimmung im Parlament ist eindeutig und seit langem schon so, dass es überwiegend aus Remainern zusammengesetzt ist, die lange Zeit, ich sag mal, geschwiegen haben und gesagt haben, wir respektieren das Ergebnis des Referendums von vor 2,5 Jahren. Sie haben weitgehend die ganze Zeit mit der Regierung gestimmt, bis jetzt zur letzten Zeit. Vielen platzt jetzt der Kragen. Drei Staatssekretäre sind heute Abend zurückgetreten, um für diesen Änderungsantrag, für die Kontrolle durch das Parlament zu stimmen. Eine Mehrheit des Parlaments will einen soften Brexit haben, und dahin, in diese Richtung, wird die Reise gehen.
Und diesen soften Brexit, wer soll den wann mit der EU aushandeln?
Das wird sich zeigen. Theresa May hat gesagt, sie steht für eine längere Verschiebung nicht zur Verfügung. Also könnte man sagen, 12. April, das ist der Stichtag, den die EU gesetzt hat. Bis dahin muss diese längere Verschiebung beantragt sein. Da könnte Schluss sein für Theresa May. Und dann kommt ein anderer. Boris Johnson, Michael Gove, wir werden es sehen.
Einschätzungen live aus London von Friedbert Meurer. Bis hierhin, Sie bleiben für uns am Ball. Ganz herzlichen Dank für heute Abend. Und eins haben die Staats- und Regierungschefs ja ganz deutlich gemacht, eine Verschiebung des Brexits auf Ende Juni, das wäre nach aktuellem Stand zu lang, denn schon Ende Mai ist ja die Europawahl geplant. Und in diese Wahl wollen CDU und CSU jetzt mit demonstrativer Geschlossenheit gehen, nachdem der Migrationsstreit der Schwestern im vergangenen Jahr einen tiefen Riss gezeigt hatte, gehen die beiden Parteien jetzt zum ersten Mal mit einem gemeinsamen Programm in die Wahl. Katharina Hamberger berichtet.
Ein gemeinsames Wahlprogramm, ein gemeinsamer Spitzenkandidat. Das ist so viel neue Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU, dass die Parteivorsitzenden der beiden Parteien es gleich mehrfach betonen müssen, dass man dazu in der Lage war.
Ist, wenn man sich die letzte Europawahl anschaut, ist, wenn man sich das letzte Jahr anschaut, alles andere als eine Selbstverständlichkeit,
sagte die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Vorstellung des Europawahlprogramms in Berlin. Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder betont:
Sie alle haben ja beobachtet, wie die letzten Jahre die Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU war. Nach Auffassung beider Parteien war da immer noch Luft nach oben.
Sagt Söder, der Vorsitzende einer Partei, die vor 5 Jahren noch ganz andere Töne im Europawahlkampf angeschlagen hatte. Heute soll auch durch die Wortwahl ein positiveres Bild von Europa gezeichnet werden. Nach der Präambel beginnt jedes Kapitel mit unser Europa, man wolle darum kämpfen. Dass das 2014 noch anders klang, begründet Söder so.
Vor 5 Jahren war es so, dass in Europa nicht die fundamentale Herausforderung da war wie jetzt. Wir spüren jeden Tag, was passieren kann, wenn man die Sache nicht ernst nimmt, nämlich am Brexit.
Die Union will sich auch deutlich unterscheidbarer machen. Von links, von SPD und Grünen und vor allem von rechts, von der AfD. Die Parteien am rechtspopulistischen Rand seien eine Gefahr für Europa und Deutschland, meint der Spitzenkandidat der EVP, CSU-Politiker Manfred Weber.
Wer einen Dexit in den Raum stellt, wie es die deutsche AfD macht, der gefährdet Arbeitsplätze, der gefährdet Zukunft, der gefährdet die Idee, dass wir unsere europäischen Werte global durchsetzen können.
Aber es geht für die beiden Parteien auch um die Frage, können sie noch Volksparteien sein oder nicht? Können sie entsprechend viele Wähler mobilisieren? Inhaltlich will die Union sich breit aufstellen. Dazu gehören eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik. Unter anderem wollen CDU und CSU einen europäischen Sitz im UN-Sicherheitsrat, zudem statt dem bislang geltenden Einstimmigkeitsprinzip im Sicherheits- und Außenbereich hin zum Mehrheitsprinzip. Im Bereich Asyl und Migration, den Söder als Beispiel für die neue Zusammenarbeit von CDU und CSU nennt, will man europäische Transitzentren an der Außengrenze der EU. Außerdem sollen, so der Wunsch der Union, die Asylbewerberleistungen europaweit angeglichen werden. Mit ihrem Programm schicken die beiden Schwesterparteien auch ein Signal in Richtung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. So lehnen sie unter anderem einen europäischen Mindestlohn und eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung ab. Den Klimaschutz will die Union in Zukunft mehr in den Fokus nehmen. Man habe das, so die Analyse von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, zu lange den Grünen, an die die Union bei der Bundestagswahl Stimmen verloren hat, überlassen. Unter anderem fordern CDU und CSU nun die globale Bepreisung der Treibhausgasemissionen und deren rasche Umsetzung, notfalls zunächst auf Ebene der G20-Staaten, heißt es in dem Programm. Man will damit offenbar auch jungen Menschen ein Angebot machen. Dass die Union den Kontakt zur jungen Generation verloren habe, verneint Kramp-Karrenbauer und verweist noch auf ein anderes Thema, das gerade europapolitisch eine große Rolle spielt und für das eigentlich ausgerechnet die CDU viel Kritik einstecken musste.
Der Artikel 13 ist das beste Beispiel dafür, weil die sehr kritische Stellungnahme zu dem, was auch in Brüssel beraten und beschlossen wurde, und die Initiative, eine Antwort darauf zu geben in Form auch eines Konzeptes einer nationalen Umsetzung, kam insbesondere zum Beispiel von Vertreterinnen und Vertretern der Jungen Union, kam aus dem C-Netz, also kam gerade aus der jüngeren Generation.
So CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer.
CDU und CSU verabschieden ihr gemeinsames Europawahlprogramm, Katharina Hamberger berichtete. Seit einigen Wochen läuft die Diskussion um deutsche IS-Kämpfer, die in Syrien festgenommen wurden. Eine Recherche des NDR nimmt jetzt deren Kinder in den Fokus. Sie sind in vielfach verzweifelter Lage, teils in Lebensgefahr. Ein Anwalt aus Hannover, der eine Familie aus Niedersachsen vertritt, wirft der Bundesregierung vor, mit dem Leben dieser Kinder zu spielen. Britta von der Heide, Volkmar Kabisch und Peter Hornung haben die Geschichte recherchiert.
Die Fotos von Maria sind kaum erträglich. Eingefallene Augen, ein spitzes Gesichtchen, rote Flecken an Bauch und Knie. Die Haut mit einem Pilz infiziert. Maria ist 3 Monate alt und stark unterernährt. Sie ist geboren in der bis zuletzt umkämpften Kleinstadt Baghouz, das Kind einer Deutschen, die sich der Terrororganisation IS angeschlossen hatte. Mindestens 60 Kinder deutscher Mütter sind in Lagern in Nordsyrien. So wie Maria sind nach NDR-Recherchen einige in lebensbedrohlichem Zustand. Anwalt Dirk Schönjan aus Hannover vertritt eine Familie aus Niedersachsen, deren 3 Kinder zusammen mit der Mutter in einem Lager sind.
Alle sind dehydriert, alle sind unterernährt, alle sind erkrankt. Die Kinder scheinen apathisch zu sein, essen und trinken nicht mehr. Da muss man jederzeit damit rechnen, dass eines oder vielleicht auch alle Kinder versterben.
Die Kinder könnten nichts dafür, sagt die Großmutter der drei zu Hause in Niedersachsen. Sie hätten es sich nicht ausgesucht. Sie könne nicht verstehen, warum sie sterben sollen. Tatsächlich erklärt das Auswärtige Amt in Berlin schon seit Wochen, es sei nicht möglich, die Kinder zurück nach Deutschland zu holen. Weil die Botschaft in Damaskus geschlossen sei, komme man an die Kinder nicht heran, könne sie nicht konsularisch betreuen. Anwalt Schönjan glaubt das nicht.
Das kann so nicht richtig sein. Zum einen ist es so, dass es natürlich die Amerikaner vor Ort sind. Ich halte es auch für ausgeschlossen, dass es keine Kontakte zur lokalen kurdischen Selbstverwaltung gibt.
Das Auswärtige Amt äußert sich auf Anfrage nur allgemein. Die Bundesregierung prüfe, heißt es,
deutschen Staatsangehörigen, insbesondere Kindern in prekären Einzelfällen, über Partnerorganisationen die erforderliche medizinische Hilfe vor Ort zukommen zu lassen.
Im Fall von Maria und den anderen Kindern scheint das nach NDR-Recherchen aber noch nicht geschehen.
Im Moment habe ich den Eindruck, dass mit dem Leben dieser Familie und nicht nur dieser Familie gespielt wird.
Frankreich allerdings hat aus Nordsyrien erst vergangene Woche 5 Kinder französischer IS-Anhänger gerettet, nach offiziellen Angaben halb- oder vollwaisen. Dabei haben auch die Franzosen weder eine konsularische Vertretung im Norden Syriens noch eine Botschaft in Damaskus. Anwalt Schönjan glaubt, dass es sich Berlin zu leicht mache.
Na, ich hoffe darauf, dass früher oder später auch in Berlin Einsicht einkehrt, dass man mit den eigenen Staatsangehörigen so nicht umgehen kann. Wenn ich mir vorstelle, dass es zu den ersten Toten kommt, natürlich trägt die Bundesregierung dann auch dafür zumindest eine Mitverantwortung.
Seit Jahresbeginn starben nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 25 Kinder ausländischer IS-Anhänger. Weltweit Schlagzeilen machte der Fall eines 3 Wochen alten Säuglings, das Kind der britischen Dschihadistin Shamiha Begum. Er war im Lager Al-Haul gestorben. Zuvor hatte die Regierung in London der Mutter die britische Staatsangehörigkeit aberkannt.
In Thailand entwickelt sich die Auszählung der ersten Parlamentswahl seit 8 Jahren mehr und mehr zu einer Hängepartie. Inzwischen wird sie von massiven Betrugsvorwürfen überschattet. Vieles deutet darauf hin, dass sich das Militär nach seinem Putsch von 2014 an der Macht halten kann. Holger Senzel berichtet.
Das Gedränge bei der Pressekonferenz der Wahlkommission war groß. Denn es gibt eine Menge drängende Fragen nach dieser thailändischen Wahl. Doch die Antworten wurden vertagt. Um fast 7 Wochen. Wir wissen jetzt zwar, welche Partei die meisten Stimmen bekommen hat, aber der nächste Schritt ist ja die Verkündung des offiziellen Endergebnisses. Die Wahlkommission wird dies am 9. Mai tun. Das wirft natürlich wieder neue Fragen auf und es nährt die Spekulationen über Wahlbetrug. Noch gestern Abend war die militärnahe Partei von Junta-Chef Prayut Chan-Ocha zum Wahlsieger erklärt worden, mit 500.000 mehr Stimmen als die stärkste Oppositionspartei Poy Thai. Gegen alle Umfragen und Erwartungen. In Online-Netzwerken war von Stimmenkauf und Einschüchterung die Rede. Außerdem wurden fast 1,9 Millionen Stimmen für ungültig erklärt. Die Poy Thai-Partei, hervorgegangen aus den Rothemden des ehemaligen Premiers Thaksin, erklärte sich heute ebenfalls zum Wahlsieger. Spitzenkandidatin Sudarat Keyuraphan will gerichtlich gegen das ihrer Ansicht nach manipulierte Ergebnis vorgehen und sich gemeinsam mit anderen oppositionellen Parteien um die Bildung einer Koalitionsregierung bemühen.
Wir stehen fest zu unseren Prinzipien, dass wir bereit sind, mit jeder Partei zusammenzuarbeiten, die nicht den Fortbestand militärischer Gewalt unter General Prayut Chan-Ocha unterstützt.
Für den General dürfte daher im Zweifelsfall die Suche nach einem Bündnispartner schwer werden. Denn auch Thanathorn Yuanrong Ruankit von der neu gegründeten Future Forward Partei machte deutlich, dass es keine Zusammenarbeit mit dem Militär geben wird. Der 39-jährige Parteigründer muss sich ab morgen wegen Verunglimpfung des Staates vor Gericht verantworten. Er ist einer der reichsten Männer Thailands und anders als von der Junta gewünscht, sind diese Wahlen für ihn kein Schlusspunkt, sondern erst der Anfang des politischen Kampfes. Diese Wahl ist nicht das Ende. Diese Wahl ist nicht das Ziel unserer Reise. Aber um mehr Demokratie und Gerechtigkeit zu erreichen in der Gesellschaft, brauchen wir mehr Zeit. Wer sich in den letzten Wochen in Thailand umhörte, konnte leicht zu dem Schluss kommen, dass die Menschen von der Militärjunta die Nase voll haben. Offen wie nie zuvor machten Thailänder ihrem Ärger Luft, die Wut größer als die Angst. Vor allem die 7 Millionen Jungwähler hatten mit den alten Männern der Junta nichts mehr am Hut. The Rap Against Dictatorship wurde zum Sinnbild des Jugendprotestes. Wir haben nur eine Wahl, schweigen oder hinter Gittern verrotten. 60 Millionen Mal geklickt, Die Junta kapitulierte vor dem Erfolg und ließ die Musiker in Ruhe. Die Frage ist, ob die Militärs ihr demokratisches Mäntelchen anbehalten, wenn der zivile Widerstand wächst. Prayuchan Ochas Nachfolger als thailändischer Armeechef kann sich vorstellen, dass die Armee so wie 2014 noch einmal gewaltsam für Ruhe sorgt, sollte das Land in eine schwere Krise schlittern.
Noch vieles also unklar nach der Wahl in Thailand, Holger Senzel berichtete. Und jetzt machen wir weiter mit der Presseschau, mit den Kommentaren von morgen. Zusammengestellt heute von Jörg-Christian Schillmüller.
Das bestimmende Thema ist die Diskussion um eine verpflichtende Impfung gegen Masern. Die Rheinzeitung aus Koblenz gibt sich zurückhaltend. Eltern sollten nicht dazu gezwungen werden, ihre Kinder allen empfohlenen Impfungen zu unterziehen. Da helfen nur der Appell an die Vernunft und eine gute Beratung durch die Kinderärzte. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe geben zu bedenken, Zwangsmaßnahmen sollten in der Politik stets das allerletzte Mittel sein. Eine Masernimmunisierungspflicht könnte in der Szene der überzeugten Impfgegner die Vorbehalte sogar noch verstärken. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht es ähnlich. Besser ist Aufklärung. Wenn das nicht fruchtet und die Erkrankungszahlen steigen, darf eine Impfpflicht aber kein Tabu sein. Die Leipziger Volkszeitung schlägt ganz andere Töne an. Wer durch einen Impfzwang seine Freiheit oder die seiner Kinder eingeschränkt sieht, der sei an die Schulpflicht erinnert oder an den Gurtzwang im Auto. Letzterer war in den 70ern in Westdeutschland auch heftig umstritten. Das wirkt heute lachhaft. Der Kölner Stadtanzeiger sieht das ähnlich. Wenn gutes Zureden nicht hilft, kann die logische Folge nur sein, die gesetzliche Impfpflicht muss her. Dass darüber gestritten werden muss, ist traurig. In allen anderen Lebensbereichen gilt als ausgemacht, die eigene Freiheit endet da, wo sie anderen schadet. Der Generalanzeiger aus Bonn fordert, die Bundesregierung hat lange genug auf die Vernunft der Eltern gesetzt. Doch zu viele Erziehungsberechtigte zeigen sich beratungsresistent. In Italien, Frankreich und zahlreichen weiteren Ländern gibt es eine Impfpflicht. Wieso nicht auch bei uns? Ein anderes Thema in den Zeitungen ist der Abschlussbericht des Sonderermittlers Robert Mueller, der herausfinden sollte, ob es eine Verschwörung von US-Präsident Donald Trump mit Russland im amerikanischen Wahlkampf 2016 gab. Diese gab es demzufolge nicht. Und die Stuttgarter Nachrichten schließen daraus, die Chancen auf ein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren scheinen dahin. Das aber ist eine gute Basis für den demokratischen Wettstreit unter Amerikas Wählern darüber, wen sie ab 2020 im Weißen Haus sehen wollen. Trump ist durchaus schlagbar. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen klagt dagegen, Trump verbiegt einmal mehr die Wahrheit, wenn er im Triumphgefühl behauptet, vollständig entlastet worden zu sein. Die Antwort auf die Frage, ob er die Justiz behinderte, hat Mueller ja gerade offen gelassen. Das Ringen um die Wahrheit wird also weitergehen. Und das Handelsblatt aus Düsseldorf schlussfolgert, diejenigen, die auf weitere Antworten drängen, werden als schlechte Verlierer geschmäht werden. Dabei gibt es durchaus offene Fragen, die geklärt werden müssen. Die Untersuchung war kein Fehler, sondern sie steht für einen starken, funktionierenden Rechtsstaat. Dieser ist gerade in Zeiten Trumps wichtiger denn je.
Jörg-Christian Schillmüller mit der Presseschau. Vielen Dank. Der US-Konzern Apple will sich neu erfinden als Unterhaltungskonzern. Heute hat der US-Riese einen neuen Streaming-Dienst vorgestellt. Mehr dazu gleich bei meiner Kollegin Gabi Wuttke in Fazit. Und das war das Journal vor Mitternacht mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.